In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Das fängt ja schon mal gut an mit dir.
Wir werden uns bemühen um die Völkerverständigung.
Also, es freut mich außerordentlich, dass wir hier sitzen können. Die Frage ist für mich, also zum Einstieg, was macht eigentlich ein Digitalminister? Der Hintergrund zu meiner Frage ist, ich habe das Thema Digitalminister oder Ministerium, ja, nein, vor ewigen Zeiten schon diskutiert und ich war immer komplett dagegen, dass man ein Digitalministerium einrichtet. Da ging es nicht um Bayern, sondern um Bund oder auch in Hamburg, weil ich gesagt habe, das Digital ist eigentlich eine komplette Querschnittsaufgabe und das muss jeder durchholen. Wenn man sagt, da haben wir jetzt so ein Ministerium dazu, dafür, führt es ja dazu, dass andere Leute sagen, ich muss mich da nicht drum kümmern. Also was machst du eigentlich?
Also erstmal vielen Dank für den Zuruf und für die Einladung und Kompliment zur wirklich coolen Veranstaltung. Das ist natürlich eine fundamentale Fehleinschätzung von dir, Nico, dass man es besser anders machen würde. Die Wahrheit ist in der Tat, Digitalisierung ist ein Querschnittsthema, ohne jede Frage, wirkt in alle Lebensbereiche hinein und ist nicht so richtig gut der politischen Logik einer Ressortverantwortung zuordnenbar. Ist völlig klar, man muss und man darf und man soll genauso digitalisieren im Gesundheitswesen wie in der Landwirtschaft, wie in der Wirtschaft. Also ja, echte Querschnittsaufgabe, aber gerade bei der Querschnittsaufgabe braucht es jemanden, der die Dinge miteinander koordiniert und der dafür sorgt, dass man idealerweise an der Spitze der Bewegung steht. Und die Tatsache, dass wir das tun als Bayern, ist jetzt für den Hamburger zugegebenermaßen ein bisschen schwierig, aber bei der Digitalisierung sind wir nicht die Nummer eins nach Selbstwahrnehmung der bayerischen Staatsregierung, was fast immer der Fall ist, sondern sogar nach Dashboard des Bundes, also die Berliner, die sich zugegebenermaßen auch manchmal ein bisschen schwer tun zu sagen, dass die Bayern was gut machen, testieren uns, wir sind da die Besten. Die Tatsache hat
schon... Ich habe gerade eine aktuelle Bitkom-Studie gesehen und da war Hamburg auf Platz 1 und Bayern auf Platz 3.
Stadtstaaten.
Da wollte ich auch mal mit dir drüber reden, wie das sein kann, dass ihr nur auf Platz 3 seid. Da habt ihr irgendwie gepennt, oder?
Können wir gerne gleich tun. Da geht es natürlich um die Frage, also Stadtstaaten versus über 2000 Kommunen in der Fläche Bayerns. Wenn wir die Glasfaseranschlüsse zählen, dann mag das so sein. Aber um nochmal deine Eingangsfrage aufzugreifen, ehrlicherweise ist die Bitkom-Studie der beste Beleg für die Bedeutung und die Chancen, die in so einem Ministerium stecken. Warum? Weil da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, zugegebenermaßen. Bei der Bitkom gab es 100 Punkte fürs Ministerium, für die Arbeit des Kabinetts, für die Arbeit des Digitalministers. Und die haben schon darauf zurückgeführt, dass es uns gibt, dass wir bei der Verwaltungsdigitalisierung, da ist es unstetig an der Spitze stehen. Und das ist auch so ein bisschen meine Arbeitsaufteilung. Die Pflicht ist gewissermaßen, sowas wie einen modernen Staat zu erschaffen mit einer innovativen Verwaltung, um Fachkräftemangel zu trotzen, um Bürokratie abzubauen, um bürgerfreundlich zu sein. Und die Kür ist die Idee, dass wir natürlich Heimat für Hightech sein wollen in Bayern, ein Premium-Standort für Zukunftstechnologien. Also die Frage, wie bringen wir bayerische Wirtschaft an die Spitze der großen KI-Revolution? Das sind die zwei großen Themen, um die wir uns kümmern. Und drittens natürlich digitale Teilhabe, weil es meine feste Überzeugung ist, wir werden bei der digitalen Transformation, weil es ja kein Beschaffungsvorgang ist, sondern so 80% in den Köpfen stattfindet, je erfolgreicher sein, desto besser es uns gelingt, die Menschen mitzunehmen. Das sind die drei Felder. Und vielleicht ein Satz noch, die Tatsache, dass Hessen jetzt bei der Neubildung der Regierung sich auch ein Digitalministerium gönnt, eines für Digitales und Innovation, zeigt, glaube ich, schon, dass wir da an der Spitze der Bewegung standen, indem wir schon 2018 getan haben. Gibt jetzt ja auch seit letzten Freitag, da waren wir zusammen in Potsdam, endlich eine Digitalministerkonferenz auf Bundesebene. Und ich glaube schon, dass Digitalisierung, das muss man beim 48 Forward, glaube ich, gar nicht sagen, halt das Masterthema unserer Zeit ist und dass Politik wohl beraten ist, wenn sich darum auch jemand kümmert, mindestens genauso sehr wie um viele andere politische Themen. Also da glaube ich schon sagen zu dürfen, ist klar, dass der bayerische Digitalminister das sagt, aber auch das Wort und Tat übereinstimmen, das heißt Leistungsnachweis zeigen zu können, dass sich das bewährt hat, dass wir da an der Spitze stehen mit auch einem eigenen Haus auf Augenhöhe mit anderen Ministerien.
Du hattest gerade das wunderbare, den wunderbaren Begriff digitale Teilhabe eingeführt. Das ist für mich eins der relevantesten Themen, wenn wir über digitale Transformation der Gesellschaft sprechen. Und du hast recht, das passiert natürlich vor allen Dingen im Kopf. Wir müssen ganz viele Leute mitnehmen. Und wenn man jetzt ein bisschen zurückguckt, habe ich immer das Gefühl, dass man in Deutschland das gar nicht wahrhaben wollte, was man für Potenziale wirklich schöpfen kann mit digitaler Teilhabe. Ja?
Also, weil es keine Digitalministerien gab.
Nee, ich glaube, das liegt noch nicht mal daran, sondern ich glaube, wir haben uns in Deutschland irgendwann gab es diesen Begriff Technologie-Folgekostenabschätzung und danach haben alle das Interesse an neuen Technologien so ein bisschen verloren. Und es wurde auch lange negiert, dass dieses Internet überhaupt irgendwie da ist oder relevant ist. Und deswegen habe ich das Gefühl, bei digitaler Teilhabe müssen wir extrem aufholen. Lange ging es immer nur so darum, wenn man gesagt hat, wir brauchen mehr Bandbreite, dann hat jemand gesagt, ja, aber bei Amazon kannst du auch so bestellen. Und darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht ja darum, dass man, wie wir jetzt in der Pandemie gelernt haben, dass man von zu Hause arbeiten kann. Oder auch, dass man natürlich sich unterhalten lassen kann. Oder natürlich auch, dass man Kultur erfahren kann und. Also deswegen lass uns doch mal über digitale Teilhabe reden. Was sind da die Themen, die bei euch im Ministerium gerade anstehen und was macht ihr da in Bayern anders als in anderen Ländern Deutschlands?
Also erstmal teile ich deine These vollumfänglich. Ich habe das Gefühl, dass wir einen eklatanten Nachholbedarf haben in der Frage, was bedeutet Digitalisierung, wenn man es gut macht, immer unter der Maßgabe, wenn man es gut und klug macht, für die Lebenswirklichkeit der Menschen. Ich habe da selber so ein Schlüsselerlebnis gehabt, gebe das offen zu. Letztes Jahr im Dezember, da habe ich tageweise irgendwie klügere und weniger kluge Keynotes gehalten zu den Chancen von KI. Da ging es auch um viele Millionen hin oder her. Wir haben Aleph Alpha nach Bayern geholt beispielsweise, war also durchaus erfolgreich. Aber ich dachte mir dann immer so bei der morgendlichen Lektüre meines Pressespiegels, wieso interessiert es alles eigentlich irgendwie niemanden? Und dann hatten wir ein vergleichsweise kleines Projekt meines Hauses, das ich noch übernommen hatte von meiner Amtsvorgängerin. Ein Projekt hier in München mit dem Osipka Herzzentrum und mit dem Klinikum rechts der ISA. Da ging es um Herzinfarktdiagnostik für Frauen. Ist bei Frauen ja anders wie bei uns Männern. Wir kriegen dann so den Druck auf der Brust und jeder im RTW weiß schon, was wir haben. Bei Frauen kann es Zahnschmerz oder ein anderes Symptom sein und es ist viel zu spät, bis es behandelt wird. Das haben wir KI-basiert verbessert. Und dann gab es eine für mich bis heute denkwürdige Pressekonferenz. Da saßen dann links und rechts von mir die beiden Chefs. Ärzte, Eusübka, rechts der Isa, und dann hat der Chefarzt sinngemäß die PK intoniert, indem er sagte, da drüben sitzen ein paar Frauen und die haben eines gemeinsam, die wären alle tot, würden wir nicht das machen, was ihnen der Minister jetzt vorstellt. Vor allem war die Aufmerksamkeitskurve immens. Ich habe die ganze Woche Interviews zu dem Thema gegeben und habe dann für mich mal reflektiert, warum ist es so? Und meine Diagnose ist, es ist deshalb so, weil dadurch dann KI und alle Chancen, die damit verbunden sind, halt nicht mehr irgendein Science-Fiction-Schreckensgespenst aus der Zukunft ist, vor dem man Sorge hat und risikozentriert darüber nachdenkt, sondern dann ist es was, was ganz konkret im Hier und Jetzt Menschenleben retten kann. Und dann haben die Leute Lust drauf. Und das ist, glaube ich, die Chance digitaler Teilhabe. Und die Chance werden wir nutzen müssen, wenn wir auf die Märkte schauen. Ich meine, wir haben derzeit in unserem Land Nullwachstum über alle Wirtschaftsfelder hinweg, Stagnation im ganzen Land. Zeitgleich 20% Wachstum in der Digitalwirtschaft. Heißt es völlig unstrittig, wo der Sound der Zukunft spielt. Es ist völlig unstrittig, wo wir die Nase vorne haben müssen, wenn wir Wohlstand mit in die Zukunft nehmen wollen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da bewusstseinsbildend tätig sind. Jetzt will ich niemanden langweilen mit den Programmen meines Hauses, aber weil die Frage danach war, nur ganz knapp, wir versuchen da wirklich einen Ansatz über alle Lebensalterstufen hinweg. Wir gehen mit der Goldie-App in die Grundschulen, versuchen da zu sensibilisieren, auch schon für die Frage Desinformation, Hate Speech, Zugang zum Digitalen. Dann habe ich den Manu Neuer, unser Nationalkeeper, gewonnen als Schirmherr für Bycode. Da gehen wir ganz bewusst dann in die etwas älteren Jahrgangsstufen, versuchen zu begeistern für MINT-Berufe, weil uns 170.000 Köpfe fehlen für all das, über das wir klug reden, wo wir aber nicht wissen, wer es umsetzen soll. Dann haben wir zusammen digital, kommunal digital, gehen mit Beratungstheken in die Fläche. Da können Seniorinnen und Senioren sich schulen lassen von jungen Leuten. Übrigens total cool, wenn mal die Jungen die Alten schulen, weil Digital Natives. Und so zieht sich das eigentlich durch die gesamte Kette, worauf ich besonders stolz bin. Dann höre ich auf mit den Programmen des Hauses, aber worauf ich besonders stolz bin, ist zum Beispiel auch Digital Vereint. Das ist ein Programm, mit dem wir versuchen, in diese Ehrenamtswelt hineinzukommen. Da sind jetzt der Bayerische Landessportverband Mitglied, der Trachtenverband, für den Hamburger wahrscheinlich schwer nachvollziehbar, aber total spannend, dass die sich Digitalisierungsfragen stellen, weil die sagen, hey, wir gewinnen neue Mitglieder halt im digitalen Raum und nicht mehr, indem wir ein Schild aufhängen, dass man am Samstag um 18 Uhr im Gasthof Grüner Baum sich informieren kann und so weiter. Und so versuchen wir Stück für Stück die Menschen mitzunehmen und da niemanden zurückzulassen auf diesem Weg in Richtung Zukunft.
Aber am Ende des Tages haben wir ja die Herausforderung gerade, wenn wir die Teilhabe verbreitern, was wir gerade tun, dass wir auch Diskurse verändern, dass wir eben Diskurse nicht mehr am Stammtisch führen oder am Infostand vom Aldi, sondern dass die Diskurse online stattfinden. Und wir hatten heute Morgen Sasan Shebli da, die über digitale Gewalt gesprochen hat, die darüber gesprochen hat, wie sie permanent angefeindet wird, weil sie eine andere Meinung vertritt und noch dazu eine Frau ist und noch dazu Muslimin ist und so weiter und so fort. Und wir haben deswegen auch gehört über natürlich Missinformation und Desinformation. Und da ist für mich die Frage, wie gehen wir als Gesellschaft in der Zukunft damit um, wenn wir zwar viel vom Diskurs verlagern ins Digitale, was ich auch sinnvoll finde, aber dadurch sich natürlich auch der Diskurs verändert. Und wie schaffen wir es, dass wir trotzdem noch eine Zivilisiertheit wieder in den Diskurs reinbekommen?
Das ist eine ganz entscheidende Frage, die mich massiv umtreibt. Antwort ist wahrscheinlich, so zumindest meine aktuelle Antwort darauf, dass es uns auf irgendeine Art und Weise gelingen muss, dass wir die Gütekriterien von Information, von Qualitätsjournalismus aus der analogen Welt mitnehmen in die digitale Welt. Ich komme gerade von einer Sendung mit Schülern in Mosach, hat das ARD-Alpha-Programm irgendwie live gesendet. Da ging es um genau die Frage, wer hat denn die Diskurshoheit in neuen digitalen Welten? Überlassen wir da das Feld irgendwelchen Ideologen, irgendwelchen rechten Spinnern, die die Demokratie unterhöhlen wollen? Oder schaffen wir es, dass dort Demokratie nach einem Standard stattfindet, wie wir uns das vorstellen? Und ich glaube, da gibt es gewaltig was zu tun für Politik. Ich habe mit dem Joachim Herrmann, unserem bayerischen Innenminister, da so eine Bayern-Allianz auf den Weg gebracht gegen Desinformation, wo wir genau dieses Thema angehen wollen. Wir haben drei...
Aber da machst du auch den Bock zum Gärtner, oder?
Beim Joachim Herrmann glaube ich nicht, dass man den Bock zum Gärtner macht. Das ist jetzt keiner, der im Verdacht steht, der besonders Fake News orientiert unterwegs zu sein. Aber uns geht es jetzt auch weniger um das, was die Politiker so an Statements in die Welt geben, sondern eher um das, was sich verselbstständigt in irgendwelchen ominösen Bubbles im Internet, die wir gerne aufpieksen würden.
Ja, aber wie kriegen wir diese Bubbles aufgepiekst? Weil die kriegen wir nicht aufgepiekst, wenn es eine bayerische Allianz gibt, sondern da müssen auch die Menschen involviert werden, um das aufzupieksen. Also wie kriegen wir die wieder ans Laufen?
Genau das probieren wir. Also eine Allianz zu haben, ob die bayerisch ist oder hamburgerisch, ist glaube ich egal, aber irgendjemand muss vorangehen. Wir versuchen das im Moment auf drei Bahnen stehen. Zum einen haben wir ein Bündnis, da bin ich stolz drauf, mit globalen Tech-Konzernen, die bekanntermaßen durchaus immer ein Problem haben, sich auf solche Dinge einzulassen. Da geht es um Märkte, da geht es um wirtschaftliche Interessen. Wir haben die an Bord. Am 8.5. machen wir bekannt, welche. Deshalb darf ich es heute noch nicht so richtig ausplaudern. Aber es sind wirklich die Großen, die da dabei sind. Das glaube ich, gab es bisher noch nicht. Auch noch nicht in der Bundespolitik, wo man dann immer Programme der Bundesregierung machte, aber genau das, was du andeutest, passiert ist, nämlich, dass man damit die Menschen nicht erreicht hat. Die zweite Säule ist, wir suchen uns Medienpartner, und zwar die großen etablierten Medien, die in der analogen Welt die Diskurse dominieren oder steuern. Und das halte ich für entscheidend, weil ich glaube, ich habe da mal einen Shitstorm irgendwie kassiert, weil ich das in einem Deutschland-Interview gesagt habe, aber es bleibt meine feste Überzeugung. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen, dass wir in Zukunft jeden Morgen einmal das Internet durchforsten nach Fake News und irgendwie alles absondern, wovon wir glauben, dass es unseren Maßstäben nicht genügt. Das wird nicht funktionieren, sondern es wird so funktionieren, dass wir es schaffen, diejenigen Informationen, die unseren Qualitätsmaßstäben genügen, besonders zu kennzeichnen. So funktioniert ja auch die analoge Welt. Wenn ich in der analogen Welt was in der FAZ, in einem Qualitätsmedium oder sonst wo lese, dann weiß ich, diese Information hat Kredibilität. Wenn mir jemand zu Hause in meinem Briefkasten einen Zettel schmeißt, ohne Namen und ohne Bild, und da steht irgendeine Info drauf, dann habe ich gewisse Zweifel an dieser Information. Im digitalen Raum ist es für den Moment aber leider anders. Da ist das, was jemand ohne Bild und ohne Klarnamen in die Welt bläst, oft für manche Menschen, die Medienkompetenz dafür vielleicht auch nicht vermittelt bekommen haben, genauso viel wert wie das, was der Tagesschau-Account postet. Und deshalb glaube ich, müssen wir es schaffen, dass wir die Etablierten, die nach Gütekriterien von Qualitätsjournalismus arbeiten, mitnehmen in die digitale Welt und die da rausheben. Und dritter und letzter Punkt von dieser Allianz ist tatsächlich das, was dein Punkt war. Wir gehen da echt zu den Menschen. Also ich stand letzte Woche, da war es übrigens noch saukalt und nicht so gut Wetter wie heute in München, auf dem Edeka-Parkplatz gestanden mit unserem Partner in Deutschland sicher im Netz, übrigens Berliner, keine Bayern, und haben da wirklich mal wild die Menschen angesprochen. Und ich rate Ihnen das, Sie sind alle aus der Branche, da machen Sie spannende Erfahrungen. Wenn Sie Leuten ein Video hinhalten und Sie sagen denen zunächst mal, schau mal, wie dort im Nahen Osten die Krankenhäuser in die Luft gesprengt werden. Und dann erregen die Leute sich 5 Minuten und dann sagen sie denen, es ist aber ein Fake-Video. Das ist 3 Jahre alt. Dann haben sie so große Augen und dann sensibilisieren sie die Menschen. Das ist das Bohren dicker Bretter. Ist wirklich ein schwerer und ein langer Weg. Aber ich glaube, wir müssen das tun. Wir müssen auch über die Schulen die Medienkompetenz vermittelt bekommen. Sonst wird es in unserer Demokratie schwierig. Vielleicht ein letzter Satz dazu. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen entmystifizieren und entdämonisieren. Für mich ist das, ich sage das auch als Digitalminister, einfach alles, was jetzt passiert mit KI, alles, was passiert mit digitaler Transformation insgesamt, nichts anderes als ein weiteres Instrument im Werkzeugkoffer von, in diesem Fall, Kommunikation. Es ist kein Science-Fiction-Gespenst, das vom Himmel gefallen ist und über die Menschheit herfällt, ist aber auch kein Allheilmittel, das alles besser macht, sondern es kommt auf uns an. Es ist wie mit einem Hammer in dem Werkzeugkoffer. Damit kann ich einen Nagel in die Wand hauen oder ich kann jemanden erschlagen. Es kommt auf uns an, was wir damit machen. Und deshalb ist digitale Teilhabe so wichtig.
Also ich habe mir vor vielen, vielen Jahren ein wirklich sündhaft teures Medienlabor zu Hause eingerichtet. Ich habe 4 Kinder. Und insofern sehe ich natürlich auch, wie Mediennutzung sich verändert und wie junge Leute Medien nutzen. Und was ich immer wieder feststelle, ist, das ist ungefiltert, ungebremst natürlich. Und der Populismus ist dort an jeder zweiten Ecke zu finden. Wie gehen wir damit um? Also wir haben russische Trollfarmen. Wir haben die AfD, die extrem gut ist, darin in Social Media ihren Müll reinzupushen mit Desinformation, Missinformation und so weiter und so fort. Wie wollen wir dagegen angehen? Also wenn wir A, uns zurückhalten und zugucken oder B, auf staatliche Instrumente hoffen, dass die mal kommen. Aber es muss doch noch einen Weg geben, bis zur nächsten Wahl, dass wir es schaffen, da noch Kontra zu geben oder nicht?
Ja, jedenfalls schaffen wir es nicht. Das ist meine feste Überzeugung, indem wir wie so ein kleines Kind die Augen zumachen und sagen, wenn wir es nicht sehen, sehen es die anderen auch nicht. Stichwort Boykott irgendwelcher Plattformen, die da unterwegs sind und so weiter. Ich würde sagen, gefühlt gibt es 2 Ebenen. Die eine Ebene sind die Dinge, die tatsächlich kriminell sind. Da haben wir uns in Bayern jetzt so aufgestellt, dass wir Schwerpunkt Staatsanwaltschaften haben, Hate Speech Beauftragte und so weiter, dass Menschen wirklich einen Ansprechpartner haben, wenn Kriminelles passiert. Das ist der erste wirklich absolut gestellte Teil meiner Überzeugung, was am Stammtisch kriminell ist, das muss auch online illegal sein. Und dann brauchen wir aber auch Sanktionsmechanismen. Ich glaube, die digitale Dynamik, die war einfach viel schneller als die Rechtsetzung und auch als die Bewusstseinsbildung und die Kompetenzvermittlung bei den Menschen. Deshalb haben wir da Nachholbedarf, müssen Tempo aufnehmen. Die zweite Ebene ist aber eher so diese subversive, die jetzt nicht im Bereich des Straftatsbestands ist, aber die beispielsweise die AfD, um das Kind beim Namen zu nennen, halt einfach leider clever nutzt, insoweit, als da absoluter Bullshit in die Welt geblasen wird, aber mit einer gigantischen Reichweite, teilweise auch finanziert, was man so liest, aus deutlich spektakulären Quellen, ja, aber damit natürlich Diskurshoheit gewinnt. Und da halte ich es schon für wichtig, dass wir gegenhalten, und zwar dort, wo es geschieht. Es wird nicht genügen, wenn wir gegenhalten, indem wir sagen, jeder Staatsminister sagt jetzt in den Sonntagsreden, wir müssen da irgendwie für den Zusammenhalt der Gesellschaft erwerben, weil diejenigen, die zu meinen Sonntagsreden kommen, das sind weder die Rassisten noch die Antisemiten noch die Fake News Produzeure. Ich glaube, wir müssen an die ran, die sich dort verselbstständigen, die auch nicht in der Lage sind, Quellen einzuordnen und die dann Social Media umfunktionieren zu Fake News Maschinen. Und deshalb müssen wir genau dahin, wo es weh tut. Deshalb ist auch richtig, dass jetzt ein Bundeskanzler bei allen Bedenken über die chinesische Trägerschaft und Co., aber dass er jetzt bei TikTok ist, verdammt nochmal, wir können es doch nicht einfach den anderen überlassen. Es ist ja nicht so, dass es nicht stattfindet, wenn wir dort nicht sind, sondern dann überlassen wir das Feld, den digitalen Raum, in den sich immer mehr Informationsfluss verlagert, kampflos irgendwelchen politischen Rattenfängern. Also da rein, natürlich in einer Art und Weise, dass wir Informationen vermitteln und uns nicht nur zum Affen machen, auch da gibt es genügend politische Beispiele, aber ich habe das Gefühl, dass gerade junge Menschen dafür, das sage ich als jüngster Staatsminister in Bayern, durchaus auch begeisterbar sind. Also meine feste Überzeugung ist, dass ich über meine Social-Media-Präsenz Leute erreiche und hoffentlich auch ein paar für Politik begeistern kann, die ich nie erwischen würde, wenn ich abends in der Rundschau stehe. Und es gehört dann dazu, dass wir auch dort als Demokratinnen und als Demokraten uns nicht zu fein und zu gut sind, sondern verdammt noch einmal präsent sind und auch Fake News aufdecken und mal sagen, der AfDler erzählt Unsinn. Vielleicht ein Beispiel noch anekdotisch dazu. Ich weiß nicht, ob Sie das Setting im Bayerischen Landtag kennen. Die Landtagssitzungen werden ja immer live übertragen und der Bildausschnitt ist so ähnlich wie hier. Ich sitze auch mal ein bisschen so schräg zu Ihnen, Verzeihung dafür. Der Bildausschnitt ist so, dass der Redner zu sehen ist, nicht aber die Regierungsbänke rechts und links von ihm. Und jetzt gibt es ein total spannendes Phänomen, nämlich dass die AfD-Redner ans Rednerpult gehen, sich wenden zum Platz des Ministerpräsidenten, der an diesem Tag gar nicht in München ist, und wie von Sinnen geisteskrank auf einen leeren Stuhl einschimpfen. Und wir haben vergleichsweise lange gebraucht, um zu checken, was das eigentlich soll, haben uns eher darüber amüsiert als die Parlamentarier der demokratischen Fraktionen, um dann später zu sehen, was passiert. Nämlich Videos im Internet mit 250.000, 300.000 Klicks mit der Überschrift: Heute habe ich dem Söder mal ordentlich die Meinung gegeigt. Genauso funktioniert es an einen leeren Stuhl, den keiner sieht. Und ich glaube, an solche Dinge müssen wir ran und einfach den Leuten sagen, die verarschen euch, das ist nicht real, ja? Und es geht nur auf den Plattformen, wo dieser Unsinn in die Welt geblasen wird.
Aber wenn du gleichzeitig sagst, die etablierten Medien müssen dort präsenter sein, haben die das Problem, A, dass die Plattformen gerade gar kein Interesse mehr daran haben? Also bei Facebook wurde Facebook News eingemottet vor einem Jahr. Google hat auch wenig Interesse, Stichwort Leistungsschutzrecht, noch mit den Verlagen zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig haben die Medien ein Monetarisierungsproblem, wenn sie auf den Plattformen sind. Wenn du jetzt also sagst, da müssen kredible Sourcen sein, die sich das aber gar nicht finanziell erlauben können, dort reinzugehen, weil es einfach kaum Sinn macht. Wie lösen wir denn dieses Problem und wie zerschlagen wir diesen Knoten?
Also vielleicht von hinten nach vorne. Die Gefahr im Bereich der Monetarisierung, die würde ich für die etablierten Qualitätsmedien genau andersrum begreifen wollen. Ich bin mir sicher, wer nicht insoweit mit der Zeit geht, als er diese digitale Transformation für sein Medium mit nachvollzieht, und zwar schnell in den nächsten Jahren, der wird mit der Zeit gehen. Lineare Fernsehformate beispielsweise, Menschen, die um 20 Uhr die Tagesschau einschalten, um sich zu informieren, werden leider, sage als Politiker logischerweise leider, werden leider immer weniger, was aber ja nicht heißt, dass die Formate nicht mehr funktionieren. Ich glaube, die Reichweiten könnten sogar größer sein, wenn ich mir zu einem gewissen Zeitpunkt im Stream frei mir meine Informationen holen kann. Dann muss man aber auch die Formate so aufbereiten, dass sie dafür passen, für ein neues Informationsverhalten der Menschen. Und ich glaube, da ist es nicht so, dass Monetarisierung irgendwie ein Problem wäre, wenn man es tut. Ich glaube, es ist ein viel größeres Problem, wenn man es nicht tut, weil man dann in 10 Jahren als Qualitätsmedium einfach kein Publikum mehr findet. Was ich sehr kritisch sehe, ist die aktuelle Tendenz, jetzt auch bei großen Plattformen zu sagen, wir transportieren keine politischen Inhalte mehr. Ich werde es auch die Tage mal noch in einem geeigneten Format, vielleicht fange ich hier gleich damit an bei 48 Forward, noch ganz, ganz deutlich zum Ausdruck bringen. Ich halte es für einen Wahnsinn, wenn wir glauben, wir können, ich sage das nochmal wie das Kind, wenn ich es nicht sehe, sehen es die anderen auch nicht, uns rausziehen aus der öffentlichen, aus der politischen Meinungsbildung als große Plattformen aus Angst davor, dass irgendwas passiert, weil die Meinungsbildung trotzdem stattfinden würde, aber wir werden die Oberhand drüber verlieren, wir werden die liberale Freiheit der Meinungsbildung verlieren und Monopolstrukturen sehen, die dann Trump wieder zum Präsidenten machen und anderes mehr.
Also, wenn ich das so kurz zusammenfasse, dann forderst du eine Regulierung der Plattform mit einer Must-Carry-Vereinbarung, dass sie entsprechende quasi Informationsfenster dabei haben und Inhalte liefern müssen?
Also Regulierung völlig klar. Ist ja jetzt mit Digital Services Act und so weiter auch einiges auf den Weg gebracht. Aus meiner Sicht noch nicht ganz so perfekt, wie ich es mir wünschen würde, aber etwas besser als in der Vergangenheit. Wir müssen da, glaube ich, in beide Richtungen aufpassen. Einerseits ist Regulierung dringend nötig im Sinne von Risikominimierung. Wir sollten uns aber auch nicht die Chancen verbauen durch zu viel Regulierung. Also ein zweites DSGVO-Fiasko will ich nicht sehen, auch nicht im Bereich der Regulierung, ganz egal ob bei KI oder anderswo. Aber ja, Regulierung ja. Must-Carry ist so eine Sache. Ich wäre ja schon zufrieden, wenn ich im Moment die Debatten richtig deute, wenn man sich gegen ein Verbot begeistern könnte. Also im Moment ist die Rede ja, wir fahren im Algorithmus den Transport von politischen Inhalten zurück. Und das ist ehrlicherweise für eine moderne Demokratie, die endlich die Chance hätte, durch Digitalisierung wieder die Menschen zu begeistern, transparent zu sein, modern daherzukommen, die Chance hätte, dass die Leute Staat endlich wieder cool finden, ein absolutes Fiasko, wenn wir sagen, diese ganzen Chancen, die wir da haben, die schmeißen wir in die Ecke und überlassen irgendwelchen rechten Idioten das Feld. Das halte ich für einen wirklich gewaltigen Fehler, das darf auf keinen Fall passieren.
Also muss doch eine Regulierung erfolgen, die entsprechend die Inhalte, die hier von vernünftigen Medien kommen, und das ist die Frage, wie man das wieder definiert, aber die das dann entsprechend hoch priorisieren, weil man einfach sagt, die Plattformen sind mittlerweile so relevant fürs Leben in Deutschland, dass es eine Verpflichtung gibt, dass diese Inhalte transportiert werden. Weil ansonsten, also es hängt ja auch immer von dem eigenen Nutzungsverhalten ab, dass du dann die Inhalte kriegst. Also meine älteste Tochter guckt Tagesschau auf Insta, weil das ihr Zugang ist. Finde ich auch völlig okay. 20 Uhr schaffe ich auch nicht. Also einmal im Monat und dann bin ich echt stolz wie Bolle. Meistens gucke ich das 5 Minuten später per Stream. Ja, so haben wir unsere Darreichungsform. Aber aus meiner Perspektive sind die großen Plattformen mittlerweile so relevant geworden, dass sie eben Teil der Daseinsvorsorge sind, deswegen entsprechend reguliert werden müssen, dass entsprechende Inhalte, die wir als Gesellschaft für sinnvoll erachten, dort auch transportiert werden.
Wenn es da einen Weg hingibt, die Probleme, die damit verbunden sind, im internationalen Rechtsrahmen und so weiter, sind ja hinlänglich bekannt.
Wir können
ja
in Bayern anfangen.
Ja,
und, ne, das ist,
führt ihr, dass wir,
das ist dann so, wie ja. die EU weltweit Standards setzt, ja. fangt ihr in Bayern an und dann ja. setzen wir Deutschland.
Wenn du wüsstest, was ich alles tun könnte, wenn ich in Bayern durchregieren könnte. Nein, der Punkt ist ehrlicherweise, das ist, glaube ich, allen, die sich damit befassen, bekannt, dass das globale Unternehmen sind, die ihren Sitz auch woanders haben, die anderen Rechtssystemen unterworfen sind. Aber ich bin da nicht dagegen, dass jetzt kein falsches Bild entsteht. Ja. Wir können da gerne drüber sprechen.
Mir ist es nur zu ein. Also da müsste man nochmal den Medienrundfunkstaatsvertrag ändern. Das geht ja auch immer von 3-4 Jahren maximal und alle sperren sich. Aber wie du sagst, wir können ja nicht gucken, wie es einfach so weiterläuft. Wir müssen doch die Veränderungen erzeugen. Wir sehen gerade in den USA, dass sie sagen, aus Gründen der nationalen Sicherheit sperren wir jetzt TikTok, wenn die sich nicht verändern. Ja, und dann machen sie es auf mit Datenschutz fest. Wir reden ja gerade über die Inhalteebene. Aber die Frage ist doch, wie kriegen wir das Ganze wieder eingefärbt, so dass wir über die sozialen Medien unsere Demokratie stärken und schützen und nicht auseinanderhebeln.
Also ich wehre mich nicht gegen eine uneingeschränkte Zustimmung zu deiner These, weil ich das nicht machen wollen würde, sondern weil ich sehe, dass die Situation insgesamt, das zum einen natürlich so ist, dass wenn ich im Moment es in Bayern tun würde, wo ich es könnte, ich einfach nur einen Bike-Sit veranstalten würde und man sich natürlich woanders hin orientieren würde. Das ist Käse. Wenn, dann braucht man das natürlich im internationalen Rahmen, aber da ist die EU jetzt schon eine Chance. Und ich sage nochmal, Digital Services Act ja auch ein Anfang, hätte man sich vielleicht vor 2-3 Jahren so gar nicht vorstellen können. Aber was mir wichtig ist noch zu sagen ist, mir ist es auch zu eindimensional, nur darüber zu reden. Ich glaube, wir müssen schon aus 2 weiteren Ecken mindestens kommen. Zum einen müssen wir den Menschen die Medienkompetenz draufpacken, dass deine Tochter eben das tut, was sie tut, nämlich auf Instagram die Tagesschau schauen. Es kommt nämlich nicht auf die Darreichungsform an. Ich will Qualitätsjournalismus sehen. Und wenn der nicht mehr im linearen Fernsehen um 20 Uhr stattfindet, sondern bei Instagram gestreamt ist, ist der mindestens genauso gut. Interessiert mich 0,0, ist vielleicht sogar besser, weil er mehr Menschen erreichen kann. Das heißt, wir müssen schon auch die Menschen befähigen, nochmal digitale Teilhabe, diesen Weg mitzugehen. Und das Zweite ist, wir müssen natürlich auch uns das nicht nur so leicht machen, zu sagen, jetzt gehen wir mal alle, das Politische mal schnell ein Konsens, der herstellbar ist, auf die großen Tech-Konzerne los, sondern wir müssen uns schon auch selber bei der Nase packen, politisch. Ich denke an die Öffentlich-Rechtlichen, ich denke auch an die privaten Medien, die wir natürlich pushen müssen, diese digitale Transformation mitzugehen. Da liegt auch einiges an Geld, mit dem man auf Plattformen auch selbst Wahrnehmung erzeugen kann, ohne dass es nur von oben nach unten in der Regulierung kommt. Und da geschieht mir für den Moment auch noch viel zu wenig. Ich glaube, viele haben noch nicht verstanden, was da die Zeichen der Zeit sind. Also schau dir die Einschaltquoten der klassischen Fernsehformate zwischenzeitlich an und schau dir die Reichweiten bundesdeutscher Spitzenpolitiker auf Social Media an. Die erreichen mit einem Post über ihr Mittagessen mehr Leute als in 1,5 Stunden bei der Frau Mioska. So. Und das muss irgendwann einmal erkannt werden, weil so findet Meinungsbildung in diesem Land statt.
Aber das heißt doch auch, dass ihr als Politiker, um das jetzt mal so pass pro toto zu nehmen, der demokratischen Parteien, ihr müsst doch eigentlich auch Diskussions- und Diskursformat verändern und ihr müsst doch auch, wenn ihr Populismus eindämmen wollt, müsst ihr doch auch euch irgendwo wieder eine neue Basis geben für die Auseinandersetzung, weil ich habe manchmal das Gefühl, es werden Leute dämonisiert, auch im demokratischen Parteienspektrum, was dann eben von der AfD auch gerne aufgegriffen wird. Ja, also die Frage, wie sehr muss man Grün bashen oder CSU bashen oder whatever. Also manchmal habe ich das Gefühl, da hat man auch in dem demokratischen Parteienspektrum schon so ein bisschen Anstand und Sitte verloren. Und ich weiß, hier in Bayern mit euren Bierzeltreden, macht das gerne mal, aber also mir reicht das auch an 2-3 Tagen im Jahr. Und ansonsten möchte ich, dass es ein bisschen sortierter ist, weil ich das Gefühl habe, dass ihr damit auch triggert, dass Leute meinen, sie können sich im Internet irgendwie unterhalten wie so eine offene Hose. Und das geht eben nicht, weil dadurch der gesamte Diskurs kaputt geht.
Klatscht da gerne mit. Also das ist ehrlicherweise das, was ich meine, wenn ich sage, was am Stammtisch kriminell ist, muss auch im Internet illegal sein. Und dieses Korrektiv des Stammtisches, das verlieren wir so ein bisschen jetzt im bayerischen Narrativ gesprochen durch die Anonymität des digitalen Raums. Am Stammtisch, wenn ich Unsinn erzähle, dann steht irgendwann mal mein Gegenüber auf und sagt, dass ich Unsinn erzähle. Im Internet generiere ich die tausendfachen Reichweiten und derjenige, der drunter schreibt, dass ich Unsinn erzähle, der verlängert mir sogar noch die Reichweite. Also da müssen wir hin. Das ist allerdings was, was jetzt gar nicht so sehr mit Digitalisierung, sondern mit politischer Kultur insgesamt in diesem Land zu tun hat. Ich glaube aber, um vielleicht ein bisschen positive Hoffnung zu machen, ich nehme das zur Wahrheit als einer der wenigen Jungen in so einer Spitzenfunktion, dass sich das in der neuen Generation von Politikerinnen und Politikern ein bisschen zum Positiven ändert. Die Einstellung, die ich da habe, die haben, glaube ich, auch viele Kollegen. Ich habe einen Haufen Freunde in anderen politischen Parteien. Für mich gilt, jeder, der sich in einer demokratischen Partei, ich nehme da rechte Spinner aus, das nehme ich mir dann auch raus, das so deutlich zu sagen, aber jeder, der sich in einer demokratischen Partei engagiert, der ist mir zunächst einmal viel, viel näher als die 90% der drögen Masse, die Dinge einfach geschehen lassen. Das heißt, der Grüne ist mir schon näher als jeder, der einfach gar nichts tut. Und auch wenn wir dann politisch anderer Meinung sind, das Ringen ums beste Argument ist der Innovationsmotor von Demokratie. Und vielleicht müssen wir das den Menschen auch wieder mehr sagen, egal ob digital oder im analogen Raum, dass es wichtig ist, dass wir Wettbewerb ums beste Argument machen, aber nicht wechselseitig den Leuten den ganzen Tag erzählen, dass der andere in der Politik der jeweils dümmste ist, der an diesem Morgen in diesem Land aufgestanden ist. Weil wenn wir das jeden Tag den Menschen erzählen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn sie es irgendwann glauben.
Das war ein ganz wunderbares Schlusswort. Wir haben, glaube ich, eine Punktlandung hingekriegt. Vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank auch für das Gespräch mit dir. Und ich bin gespannt, ob wir demnächst 16 Digitalminister haben oder ob das nur eine Eintagsfliege bleibt.
Wir werden es beobachten. Danke dir.
Ja, danke dir.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.